Wir gehen ja auch später darauf ein, warum wir euch das alles mit den Tieren erzählen. Wahrscheinlich denkt ihr gerade noch, ja toll, was hat das jetzt mit mir zu tun, mit den Fröschen?
Es wäre eigentlich ganz gut, wenn Frauen mehr Lust auf Sex hätten. Und darauf habe ich einfach gerade gar keinen Bock mehr. Ich bin gerade echt so, einfach nee.
Theoretisch könnte es ja auch sein, dass zwei Männer so beste Freunde sind und auch manchmal miteinander kuscheln oder rumknutschen, auch wenn man jetzt hetero ist.
Ja, oder sich halt mal einen runterholen, wenn es halt mal wieder an den Eiern drückt. Was ist unsere Lösung für alles?
Sexarbeit.
Yes.
Warum machst du es?
Geliebte auf Zeit
mit Luisa und Lenia.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenia und ich, also ich bin Luisa, wir sprechen heute über ein Thema, was uns beiden extremst ans Herz geht oder wie so uns sehr beschäftigt hat. Ein Buch, was wir beide gelesen haben und wir sind so, wir wollen das jetzt einfach mit euch allen teilen und wir hoffen, dass ihr alle Bock habt, euch das jetzt bis zum Ende anzuhören.
Ja, vielleicht kann man ja auch dazu sagen, falls du das hörst, Maike, oder das Buch ist Female Toys und
von Maike Stoverock.
Genau, und vielleicht gibt es irgendwann mal ein Interview mit ihr. Sie hatte zurzeit keine Zeit, weil sie gerade an was Neuem arbeitet. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber bestimmt. Aber genau, hoffentlich kommt sie auch irgendwann mal in den Podcast, damit wir mit ihr reden können. Aber wir dachten, wir warten jetzt nicht noch ein Jahr darauf oder sowas, sondern reden einfach zu zweit schon mal darüber, weil uns das halt irgendwie so voll inspiriert hat.
Und dann gibt es vielleicht Teil 2.
Genau.
Also Maike Stoverock, wir sind auf jeden Fall deine Fangirls. Allergrößten Fans.
Ja. Okay, also das heißt, wir können ja einfach mal so ein bisschen versuchen und hoffentlich, wenn Maike das hört, ist sie dann nicht so, mein Gott, was labern die da, das so zusammenzufassen und dann so zu schauen, was uns persönlich da auch so inspiriert hat oder so.
Ja.
Vielleicht sollen wir als Disclaimer direkt mal so reingehen mit, also das ist ja, Maike ist ja Biologin und es ist ja ein Buch, Female Choice, was so auch so gesellschaftliche Themen irgendwie so auch auf mit biologischen Dingen erklärt.
Ja.
Und da gibt es ja manchmal auch so viel Kritik dran. Oder ich glaube auch an dem Buch gibt es wahrscheinlich auch Kritik, auch so aus feministischer Richtung vor allem. Vielleicht können wir dazu auch erstmal direkt so ein Disclaimer machen.
Ja, also ich finde, dass sie im Buch sehr, sehr viel auch auf zivilisationsgesellschaftliche Normen und so weiter eingeht. Sie hat wirklich Kapitel über Kapitel geschrieben, über Religion, über also Einflüsse jeglicher Art auf unsere Zivilisation und spricht aber als Biologin danach natürlich auch und vor allem über biologische Hintergründe unseres Verhaltens. Und ich finde, das macht sehr, sehr viel Sinn, denn das Thema so Biologie und Menschen haben sich ja eigentlich traditionell eher rechte Kräfte geschnappt und benutzt. Also fing schon bei den Nazis, also fing noch bevor, also vor den Nazis, vor den Nazis an, aber die Nazis haben es gemacht und jetzt haben es halt auch, und das ist ja auch in der Incel-Bewegung, in dieser Red Pill-Bewegung, über die wir später vielleicht auch noch kurz reden, auch so, dass da ganz, ganz viel von diesen biologischen Fakten benutzt werden und dann wiederum gegen Feminismus oder Frauenrechte gedreht werden. Und das ist irgendwie wichtig, dass wir das Thema biologische Fakten nicht aus den Augen verlieren, wenn wir über Sexualität, über Gesellschaft und über uns generell sprechen, weil wir sind halt einfach immer noch Tiere und wir sollten uns, also wir sind halt auch Tiere und sollten uns darüber Gedanken machen, wo wir herkommen und was uns geprägt hat. Und die Zivilisation ist eine Sache, aber auch die Biologie als andere Sache. Und ich finde, das ist ein sehr ausgewogenes Buch, wie sie das geschrieben hat, und das hat sie auch direkt im ersten Kapitel schon irgendwie geklärt, dass da auch die Leute, die sich darüber aufregen könnten, wenn sie zumindest das erste Kapitel lesen, das schon einmal gehört haben. Also finde ich ganz gut, dass sie die auch abgeholt hat eigentlich.
Ja, es ist halt irgendwie so ein natürlicher Impuls, wenn Leute, die wir ganz schrecklich finden, irgendwelche Argumente benutzen, dann haben wir so ein Ding von, ich will auf gar keinen Fall die gleichen Argumente benutzen, weil sonst bin ich irgendwie auch so einer von den Rechten oder sowas. Und dass wir deswegen so automatisch wie so eine Abwehr dagegen haben. So, genau. Aber eigentlich sind es ja, also sie schreibt ja auch so von ne, in der biologischen Norm ist es zum Beispiel so und so, dass Frauen so und so sind und Männer so und so. Und das wird dann eben oft benutzt als, und deswegen ist das auch das, was anzustreben gilt. Und wenn du als Frau einen höheren Sexualtrieb hast, dann ist irgendwas falsch mit dir. Und das ist ja eben das, was dann Maike halt gar nicht sagt im Sinne von, die Norm ist das, was anzustreben ist, sondern einfach nur, wenn man sich eine Gesellschaft anschaut und den Durchschnitt von diesen Menschen und diesen Menschen bildet, dann sieht man halt diese Norm. Aber das heißt ja nicht, dass es besser oder schlechter ist oder sowas oder dass man davon nicht abweichen dürfte.
Und manchmal wird es ja auch benutzt irgendwie, um zu sagen, es gibt nur zwei Geschlechter. Und das beschreibt Maike Stoverock auch richtig gut am Anfang schon, dass sie auch weiß, dass es halt nicht diese klare Geschlechtertrennung gibt zwischen Frau und Mann, sondern dass es auf jeden Fall ganz fluide Teile dazwischen gibt. Und das ist auch in der Biologie nachgewiesen übrigens. Aber sie schreibt in ihrem Buch dann immer, wenn sie Mann schreibt oder Frau schreibt, meint sie eben, sind einen durchschnittlichen Cis-Mann oder eine durchschnittliche Cis-Frau, die ja auch die Gesellschaft so weit geprägt haben, so dass wir jetzt hier sind, wo wir sind. So, das ist auch ein erster Disclaimer. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir jetzt im Podcast kurz einmal den Disclaimer reinhauen. Okay, wir haben Zivilisation und Biologie auf dem Schirm. Und wir haben auf dem Schirm, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Wir sprechen, wenn wir von Frauen und Männern sprechen, immer von einem Durchschnitt, Durchschnittswert einer Cis-Frau, eines Cis-Mannes. Und da kann zum Beispiel ich jetzt als Individuum, als individuelle Frau komplett aus der Statistik fallen und eigentlich statistisch mehr wie ein Mann auftauchen. Oder auch der statistische Mann sich komplett unterscheiden von dir als zum Beispiel individuellem Mann oder so.
Mhm. Ja, es ist halt so wie Würfeln. Man kann ja auch sagen, zu 1/6 Wahrscheinlichkeit würfelst du jetzt eine 3. Aber wenn du dann einen einzelnen Würfel vor dir hast, dann ist komplett egal, was die Wahrscheinlichkeit ist, sondern du musst halt gucken, welche Zahl da draufsteht. Und da kann halt dann auch eine 6 draufstehen, auch wenn zu 1/6 du eigentlich eine 3 gewürfelt hättest. Also es ist so, es macht halt keinen Sinn, sich bei einem Individuum sozusagen normative Werte anzuschauen, sondern da musst du halt immer aufs Individuum schauen. So, weil auch eine Wahrscheinlichkeit sagt dir halt nichts über ein Individuum aus, sondern immer nur über eine große Masse von Menschen. So, genau.
Genau. Also wir sprechen hier über die Vogelperspektive, über eine große, große Menge von in der Regel Cis-Frauen oder Cis-Männern. So, das haben wir jetzt einmal gesagt. Das ist jetzt total wichtig. Und dann wollen wir mal reingehen über den Inhalt des Buches sprechen, sodass alle Leute, die uns jetzt zuhören, auch wissen, worüber wir hier überhaupt Disclaimen und Disclaimen von Disclaimen machen.
Genau, also was ist eigentlich Female Choice? Also genau, Female Choice ist eben ein biologisches Prinzip. Willst du mal erklären, wie du kannst ja mal sagen, wie du es verstanden hast und ich guck mal, ob ich irgendwas anders verstanden habe oder sowas so an diesem, genau, also was ist Female Choice? Worum geht dieses Buch eigentlich?
Ja, also ich finde es witzig, bei auf dem Titel steht auch, Männer müssen bei der Lektüre dieses Buches tapfer sein. Mhm. Kommentar vom Deutschlandfunk. Finde ich auf jeden Fall jetzt sehr, wie sagt man, treffend. Female Choice, also so wie ich es verstanden habe, ist es, dass wir in der Tierwelt, und ich spreche jetzt erstmal von der Tierwelt, weil wir sind ja auch Tiere, aber wenn wir jetzt andere Tiere als Menschen betrachten, sehen wir in der Tierwelt, ich glaube, bis auf zwei Tiere, die sich sehr merkwürdig anders verhalten, kaum eine Ausnahme davon, dass immer das Weibchen sich den Paarungspartner sucht. Und das liegt daran, dass quasi ein Weibchen ja nur eine,
also nicht sucht, sondern aussucht, muss man vielleicht sagen.
Einen Eisprung hat, bitte?
Nicht sucht, sondern aussucht, muss man vielleicht
aussucht,
direkt dazu
genau,
sagen. Weil aussucht. Sucht klingt gleich so, als würde sie quasi aktiv auf die Suche gehen.
Ja, und stimmt. Ist, ja, genau. Aussucht. Mhm. Genau. Und das liegt eben daran, dass für ein Weibchen natürlich eine Schwangerschaft oder Eierlegen oder was auch immer mit Fortpflanzung zu tun hat, halt sehr, sehr kompliziert ist. Meistens mit einem langen Zeitraum verbunden ist, in dem die dann trächtig ist und so weiter. Und das heißt, da muss sie irgendwie sehr stark selektieren, um eben den perfekten Papa für ihren Nachwuchs zu finden. Wohingegen natürlich männliche Tiere ihre Millionen von Spermien jeden Tag ohne Ende verspritzen können und das für die gar kein großer Aufwand ist körperlich. Das heißt, für die ist eigentlich das Ziel, so viel Sperma wie möglich überall zu verspritzen und möglichst noch zu treffen. Und wohingegen für die Weibchen eigentlich das höchste Ziel ist, die Qualität zu wahren bevor der Quantität. Also das sind quasi zwei komplett entgegengerichtete Strategien. Also Und davon auszugehen, dass Frauen und Männer gleich sind oder Männchen und Weibchen gleich sind, ist eigentlich in der Hinsicht Quatsch, weil die haben beide komplett andere Ziele und Gründe für ihre Ziele und die sind auch beide legitim, also jeweils. Was sich daraus aber ergibt, ist das System, dass eben das Weibchen nur den Vogel Männchen ranlässt, der das beste Nest baut oder so, oder nur im
Paradiesvögel. Hast du mal diese Naturdoku gesehen auf Netflix, Our
oder so
Planet?
Tanz?
Ja, es ist so geil. Ja. Da sind so Aufnahmen drin von diesen Paradiesvögeln oder Birds of Paradise. Ich weiß nicht, ob die auf Deutsch auch so heißen. Was die für Tänze ablegen. Alter Falter, ich lache mich jedes. Also ich, ja, es ist wirklich richtig crazy, finde ich.
Ja, ja. Und es gibt natürlich noch sowas wie einen passiven Female Choice. Also das heißt, dass Weibchen nicht aktiv wählen, sondern eher so passiv wählen. Das heißt, dass quasi zum Beispiel bei Raubtieren ist das so, dass dann der Stärkste gewinnt und dann quasi automatisch der Erzeuger der nächsten Kinder wird und unter Umständen sogar den Nachwuchs frisst, also von dem Vorgänger. Also das heißt, da ist es dann auch nicht so, dass die weibliche Löwin in der Regel so hingeht und sagt, ah, dich finde ich aber besonders nice, sondern dass es da wirklich darum geht, dass da ein Auswahlverfahren stattfindet. Aber dieses Auswahlverfahren findet sozusagen immer statt unter den Männern oder Männchen. Und das Auswahlverfahren findet natürlich nicht unter den Weibchen statt. Also es müssen sich in keinem Tierart der Welt müssen Weibchen irgendwie tanzen oder irgendwelche Federn zeigen oder irgendwas machen, sondern die sind quasi immer in einem anderen Punkt. Was dann dazu führt, dass man ungefähr sagen kann, dass auf 80% der Weibchen ungefähr 20% Männchen kommen, die dann sich fortpflanzen können. Aber es ist ganz oft so, dass ganz viele Tiere bis zum Lebensende sich nicht fortgepflanzt haben, weil sie eben nicht rangekommen sind aus bestimmten Gründen. Aus welchen Gründen auch immer, weil dieses Auswahlverfahren sie in irgendeiner Form ausgeschlossen hat.
Mhm. Ja, das heißt, im Tierreich ist es halt vollkommen normal, dass sich quasi nur 20 oder 30% der Männchen überhaupt fortpflanzen und der Rest quasi Incels sind.
Ja, weil wenn wir von Fortpflanzung reden, sprechen wir ja eigentlich immer auch von Sex, weil Tiere verhüten ja in der Regel nicht unbedingt.
Ja, gibt es eigentlich Tiere, die, bestimmt gibt es auch irgendwelche Tiere, die so crazy Verhütungsmechanismen haben?
Ja, es gibt eine Form von Verhütung, die ich auch in dem Buch gefunden habe. Und zwar, ich glaube, bei Pavianen und so ist das so, aha, dass da auch ein Teil
Bananenschalen
versuchen zu vergewaltigen. Also Pavianmännchen, die nicht rankommen, die keine Alpha sind, versuchen dann irgendwie Weibchen zu vergewaltigen. Und da ist es so, dass Weibchen wissen, in der nicht fruchtbaren Zeit, können die nicht schwanger werden und dann paaren die sich freiwillig mit diesen quasi aggressiven, vergewaltigenden Pavianen, um dann ihre Ruhe zu haben vor denen. Das heißt, also, es ist auch wie so eine intuitive Verhütung oder
um
so.
Um sozusagen nicht vergewaltigt zu werden, wenn sie gerade fruchtbar wären, weil
ja,
dann
genau,
wäre ja das Risiko, dass sie dann von diesem nicht perfekten Pavian ein Kind austragen müssen und
ja,
eins der wenigen Kinder sozusagen verschwenden, die sie eigentlich in ihrem Leben nur austragen können. So.
Ja.
Was ich auch noch total spannend fand, war, also sie schreibt auch in ihrem Buch, kein anderer Mechanismus treibt die Evolution so an wie das strenge Auswahlverfahren der Weibchen. Und das macht ja total Sinn. Also, dass tatsächlich dieses Verfahren, also dass Female Choice existiert, ist eigentlich das, was genau die Evolution am allerkrassesten antreibt. Und ich finde es irgendwie interessant, weil in der Schule, weiß ich noch, da haben wir halt so immer dieses natürliche Selektion und sowas gelernt. Ne? So wie der Stärke, also ich dachte immer, also oder ich hatte es immer so im Kopf, so als Evolution heißt so, die best angepassten Lebewesen überleben am längsten. So, und deswegen pflanzen die sich irgendwie öfter fort. Aber eigentlich ist ja das Krasseste, also noch viel effizienter ist sozusagen dieses Female-Choice-Prinzip. Und ich finde es irgendwie interessant, dass wir das in der Schule gar nicht gelernt haben.
Ja, stimmt.
Also, ja, da hatte ich auch wieder, aha, interessant, da wollte jemand mir wahrscheinlich diese Information vorenthalten.
Ja.
So, ja.
Aber was ich zum Beispiel sehr witzig finde, ist so, es gibt so ein, zwei mega witzige Fakten über so Tiere, die sich irgendwie versuchen, um das Female-Choice-Prinzip noch drumherum zu schleichen. Dann wollte ich dir mal ein Zitat vorlesen aus dem Buch. Blaukiemenbarsche, ich finde, Blaukiemenbarsche sind jetzt meine Lieblingstiere, ne?
Okay.
Blaukiemenbarsche etwa haben gleich mehrere Strategien. Weniger starke Männchen imitieren Aussehen und Verhalten der Weibchen und dringen derart getarnt in die Reviere von Konkurrenten ein. Paart sich der Revierbesitzer mit einem Weibchen, drängt sich das Undercover-Männchen dazwischen und befruchtet fleißig mit.
Ja, ja geil. Es gibt so ein paar witzige Tricks, stimmt, ja.
Das ist zum Beispiel witzig. Also es gibt wohl irgendwie auch so sehr trickreiche Männchen, die dann auch sich fortpflanzen können. Zum Beispiel auch Satellitenmännchen, die sich dann ranghohen Prämienmännchen, die umzingeln und sich nähernde Weibchen abfangen. Also zum Beispiel bei Fröschen oder so. Da die Froschweibchen nur auf die Rufe der Männchen, nicht aber auf die Optik reagieren, bemerken sie, solange das Satellitenmännchen seine Klappe hält, nicht, dass sie einem Blender in die Arme gelaufen sind und paaren sich mit ihm.
Geil. Ich finde es irgendwie gerade richtig sweet. Als du angefangen hast vorzulesen, bist du direkt so ein bisschen in so eine Kinderstimme gegangen. Wie so, jetzt reden wir über Tiere, dann lese ich das jetzt auch in einer süßen Kinderstimme vor. Ja, das finde ich irgendwie gerade richtig süß.
Ich stelle mir das auch so süß vor, weil so diese Frösche, aber die sind ja auch gemein, weil die manchmal ja die Frauen dann so ertränken beim Paaren. Das fand ich früher immer in diesen Tierfilmen so schlimm. Ich war früher immer so geschockt von diesen Tierfilmen, wo die Männchen so diese Frau, Weibchen so ertränkt haben beim Paar.
Ja. Ja.
Weil sich dann so 5 Frösche auf eine draufgesetzt haben.
Ja, das ist echt krass. Naja, was ich auch noch interessant fand, was auch eine Folge von diesem Female Choice Prinzip ist, ist, dass es, das ist jetzt für uns interessant, in auch vielen Tierarten, zum Beispiel Sexarbeit gibt, weil Männchen müssen ja mit einem extrem starken Sexualtrieb ausgestattet sein, damit die sich diesen ganzen Aufwand machen, diesen krassen Bird of Paradise Tanz zu machen und ein Nest zu bauen und so krass die ganze Zeit auf Weibchen zuzugehen, obwohl sie die ganze Zeit abgelehnt werden. Das heißt, die müssen ja sozusagen einen richtig starken Sexualtrieb haben, um diesen ganzen Aufwand überhaupt die ganze Zeit zu machen. Und der Sexualtrieb ist ja dann auch die ganze Zeit da, selbst wenn die halt zu den 80% der Männchen gehören, die eben keine Weibchen abbekommen. Und deswegen existiert halt irgendwie oft automatisch sowas wie Sexarbeit, weil Männchen halt irgendwie diesen Sexualtrieb haben und irgendwie loswerden wollen und Weibchen halt davon profitieren können. Weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei Affen gibt es ja, dass die dann irgendwie für 3 Bananen oder sowas lassen die dann mal so ein Männchen ran, habe ich irgendwo auch mal gelesen. Genau, und sie schreibt halt auch in dem Buch, also so Zitat, immer zahlt das Männchen für Sex, nie das Weibchen, da ein geschlechtsreifes, paarungsbereites Weibchen, ungeachtet seiner Größe, seines Aussehens oder sozialen Status ohnehin von lauter, dauerbereiten Männchen belagert wird, findet es immer einen Sexualpartner. Sein Geschlechtstrieb wird niemals unbefriedigt bleiben. Und da dachte ich aber so, jetzt heutzutage, also oder auch wie wir Sexarbeit sehen, da wünschen wir uns ja eigentlich auch, dass mehr Frauen Sexarbeit in Anspruch nehmen. Und ich würde sagen, klar haben Frauen auch jetzt heutzutage immer noch so immer eigentlich Zugang zu Sex. Aber mittlerweile wollen wir halt nicht nur Sex, sondern auch guten Sex. Und den hat man halt nicht einfach überall. Und ich finde, deswegen würde ich sagen, genau, ist Sexarbeit, also würde ich jetzt nicht sagen, dass das auch in so einer perfekten Gesellschaft dann sozusagen nur von Männern in Anspruch genommen wird. So.
Ja, also ich glaube, das wäre jetzt auf jeden Fall eine ganz schön längere Diskussion, wenn wir da, also weil ich denke gerade so, vielleicht ist es so, dass wir einfach auch uns damit den Gedanken zufrieden geben sollten, dass es vielleicht einfach so ist, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil Sexarbeit in Anspruch nimmt. Weil ich glaube, es gibt halt auch mittlerweile Männer, die sich darauf spezialisiert haben, Frauen zufriedenzustellen und dadurch eben an Partnerinnen zu kommen. Wir gehen ja auch später darauf ein, warum wir euch das alles mit den Tieren erzählen. Wahrscheinlich denkt ihr gerade noch, ja toll, was hat das jetzt mit mir zu tun, mit den Fröschen? Weil wir sind ja jetzt auch weiter, wir haben ja das ganze Buch gelesen und wir sind ja noch, aber bei euch sind wir hier noch in der Einführung. Ihr werdet ja jetzt hier erst noch eingeführt, warum wir euch das jetzt alles erzählen.
Aber ich wollte dir noch erzählen. Direkt einen Audioschnipsel mal aus von ihr selbst vorspielen. Sie hat nämlich, also Maike hat auch so ein, der ist glaube ich ziemlich neu noch, Female Choice Podcast.
Genau, auf jeden Fall hörenswert. Das sind so 5 Folgen, die so ein bisschen das ganze Thema auch so umgreifen. Fand ich auch sehr hörenswert.
Dann spiele ich dir mal vor, weil der wäre dann so ein bisschen der Übergang mit, was hat das mit uns Menschen zu tun vielleicht?
80-90% der Männer wünschen sich in Langzeitbeziehungen über 5 Jahre mehr Sex mit ihrer Partnerin. Und Ich glaube, es sind nur 30% der Frauen, die mit der Häufigkeit nicht zufrieden sind. Wobei von diesen 30% nochmal 50% sagen, ich habe eigentlich zu viel Sex. Also die haben echt nach 5 Jahren keinen Bock mehr auf ihren Partner. Und diese Zahlen, die zeigen eigentlich ganz deutlich, sexuell passiert wirklich ganz, ganz viel, je länger wir zusammen sind. Und weil wir aber eben auch so diese romantische Liebe so sehr überhöhen, trauen wir uns vielleicht auch gar nicht, uns selber einzugestehen und zuzugestehen, dass wir in unserer Beziehung nicht glücklich sind, weil wir diese Ehe oder diese Beziehung ja irgendwann auch mal eingegangen sind mit der Prämisse in guten wie in schlechten Zeiten, möglichst für immer und so weiter und so fort. Und dann irgendwie zu sagen, also weißt du, Schatz, ich liebe dich, aber sexuell will ich irgendwie ein bisschen mehr, egal wer jetzt da spricht. Das bringen viele Paare einfach auch nicht so übers Herz. Also das heißt, es dauert einfach auch schon sehr lange, bis sie sich überhaupt eingestehen, wir haben ein Problem im Schlafzimmer oder wo auch immer. Und häufig wird dann eher dazu gegriffen, gerade weil die Frau diejenige ist, die die Lust verliert, die Frauen zu pathologisieren und eben zu sagen, ja, du musst irgendwie Entspannungsübungen machen oder ihr müsst euch als Paar auch den Raum schaffen, wieder Lust aufeinander zu kriegen. Es wird komplett kulturell erklärt, also ein biologisches Phänomen wird komplett kulturell erklärt und natürlich liegt die Last zu 100% auf Seiten der Frau.
Ja, das ist halt so das, was mich beim Lesen so krass geflasht hat irgendwie. Also ich weiß gar nicht, wieso ich irgendwie vorher noch nicht dafür bereit war, aber ich hatte ja, also ich habe ja selbst dieses Thema, dass ich halt in Beziehungen meistens so nach so 1 bis 2 oder 3 Jahren halt die Lust an diesem Partner verliere. Und ich kenne tatsächlich auch so krass viele Menschen, also so die allermeisten Frauen, die ich kenne, bei denen ist das eigentlich auch so.
Du musst ja auch Frauen sagen vor allem, ne? Das, weil das trifft ja auch Frauen zu.
Ja.
Und da müssen wir, glaube ich, jetzt drauf eingehen, warum das so ist oder wie wir da hinkommen zu diesem Gedanken. Weil wir kamen ja jetzt aus der Tierwelt, wo wir gesagt haben, es gibt dieses 80-20-Phänomen. Und wenn man jetzt aber sagt, gut, Menschen sind aber anders. Menschen sind ja anders. Menschen sind ja keine Frösche oder so. Dann sieht man aber auch bei Menschen in der Vergangenheit eine ganz, ganz klare ein ganz, ganz klares Verhalten. Und zwar kann man das an der DNA- oder Genforschung mittlerweile feststellen, dass wir vor, ich weiß gerade nicht, ob das 10.000 Jahren waren oder wann das war, nach der Erfindung der Landwirtschaft, da ist das Verhältnis von Frauen und Männern, die Eltern sind, 17 zu 1. Also auf 17 Frauen kommt ein Mann. Das ist natürlich das Extrem, das nennt sich dann Flaschenhals, evolutionärer Flaschenhals. Aber man kann auch jetzt quasi an unserer DNA feststellen, dass wir 70% Frauen und 35% Männer als Vorfahren haben.
Ja, genau, also dass bei uns halt auch Female Choice existiert hat. So. Aber genau. Ich finde, das ist irgendwie klar. Also so hat halt auch Evolution funktioniert.
Ja, das ist sozusagen das eine. Und dann gibt's ja jetzt auch Wissen über Säugetiere. Und zwar ist da das Wissen, dass Säugetiere in sogenannten polygynen Beziehungen leben. Das heißt, dass auf ein Männchen in der Regel mehrere Weibchen kommen und ein Weibchen mit dem Männchen höchstens bis zum Ende der Stillzeit des Säuglings sozusagen zusammenbleiben oder das Säugezeit, der Säugezeit danach, des Nachwuchses zusammen ist. Und wenn das dann abgenabelt ist, dieses Tierchen, dann geht es zum nächsten. Mhm. Und bei den Menschen war das offensichtlich auch so, dass man ein Kind bekommen hat und dann zum nächsten Paarungspartner umgesiedelt ist, der dann wieder perfekt ausgewählt wurde.
Das haben wir sozusagen noch vergessen bei diesem Female-Choice-Prinzip, dass das halt so auch noch dazu gehört, dass man sozusagen immer eine Nachpflanzungsperiode mit einem Männchen hat. Und da steht aber nirgendwo ein Grund drin. Aber ich habe mir überlegt, also was ich irgendwie logisch fände, wäre sowas wie, wenn ich als Weibchen, sage ich mal, vielleicht so 5 bis 10 Nachkommen in meinem Leben zeugen kann und die jetzt alle mit dem gleichen Partner habe. Und sagen wir mal, dieser Partner hat dann doch irgendeine Erbkrankheit, sodass nach 10 Jahren die irgendwie alle sterben oder so, die Nachkommen, dann geht, ist es ja sozusagen voll das Risiko. Und es ist ja so die beste Risikoaufteilung, wenn ich mir sozusagen für meine 10 Nachkommen, die ich zeugen kann als Weibchen, quasi immer so die Top 20% der Männer suche, aber auch immer einen anderen, damit ich sozusagen die beste Risikoverteilung habe.
Ja.
So, ne? Also das wäre irgendwie für mich so ein logischer Grund dafür.
Ja, und das ist einfach auch, wenn man in die Tierwelt schaut, eigentlich sehr, sehr naheliegend, weil ungefähr bei 90% der Säugetieren diese polygynen Modelle gelebt werden. Das heißt ja auch nicht, dass das Weibchen immer komplett treu ist oder so. Das heißt auch, dass das Weibchen öfter mal so auswärts auch mal guckt. Das ist nicht ausgeschlossen. Also es gibt auch bei manchen Vögelarten zum Beispiel auch so, dass 30% der Vögel quasi wie so fremd geht und den Partner, der zieht dann fremde.
Dem ist dann unterschummelt, das Kind.
Ja, genau,
auch
fremde
so, ne?
Kinder.
Ja, genau.
Aber also so ungefähr 90% der Fälle sind eben polygene Modelle und nur diese monogynen, also monogamen oder monogynen Beziehungen, da ist es nur 3 bis 5% der Säugetiere, die so leben.
Und selbst gesagt, da aber nur seriell, glaube ich, hat sie geschrieben. Also das ist so komplett lebenslang monogam. Ist halt wirklich so ultra, ultra selten.
Ja, das ist noch seltener wahrscheinlich als
genau.
Diese 3 bis 5%. Und wenn man sich jetzt Menschen anschaut, dann muss man nicht lange nachdenken und drüber nachzudenken, ob diese Menschen jetzt von Natur aus polygyn sind oder monogyn. Also das ist irgendwie klar, finde ich.
Du findest das klar?
Ich finde es komplett klar, dass wir nicht monogyn sind oder monogam.
Also genau, ich finde auf jeden Fall, ich würde sagen, die Mehrheit der Frauen, die ich kenne, sind halt seriell monogam.
Genau.
Das heißt, die sind schon so, dass sie, also und das kenne ich halt auch von mir selbst, dass ich, wenn ich mich in jemanden frisch verliebe und so vor allem das erste Jahr, bin ich extrem auf diese eine Person fokussiert und habe dann auch gar nicht so viel Bock auf andere. Und dann aber eben nach so 3 Jahren oder sowas, sage ich mal, ist es einfach so, obwohl ich die Person immer noch total toll finde, will ich einfach keinen Sex mehr mit dieser Person. So. Und also zum Beispiel auch mein aktueller Partner, ich habe mit dem den besten Sex, den ich jemals hatte und trotzdem habe ich da keinen Bock mehr drauf und bevorzuge Sex mit anderen Männern, mit denen ich viel schlechteren Sex habe als mit ihm. Aber es ist einfach irgendwie so und das habe ich halt, das höre ich halt von so vielen Freundinnen, von so vielen Frauen, also wirklich so von der absoluten Mehrheit. Und das finde ich jetzt halt so krass, dass einfach der Konsens dazu ist, dass das pathologisiert wird. Also dass so, ich sage jetzt mal 90% der Frauen, irgendwie wird denen gesagt, ja, das liegt daran, dass du zu viel Stress hast in deinem Leben, das liegt daran, dass in eurer Beziehung irgendwas schief läuft oder sowas. Also es ist irgendwie schon auch ziemlich klar in der Sexualtherapie, dass lustlose Paare, da ist halt das Ziel zu schauen, warum haben die keine Lust mehr, weil da muss es ja irgendeinen Grund für geben in der Beziehung und wie kriegen wir es jetzt hin, dass die wieder Lust aufeinander haben oder so. Und irgendwie habe ich echt durch Lesen dieses Buches, hat es das erste Mal bei mir so richtig Klick gemacht, dass ich so dachte, warum lasse ich mir eigentlich die ganze Zeit sagen, dass irgendwas mit mir falsch ist, obwohl ich eigentlich zu den 90% der Frauen gehöre. Also so, weißt du, obwohl das so eigentlich das, der absolute Standard eigentlich ist. Und warum ist es nicht einfach, quasi warum akzeptiere ich es nicht einfach als normal und gegeben, dass ich halt sage, ja, es ist meine Sexualität funktioniert halt so, dass ich irgendwie nach 3 Jahren keine Lust mehr habe. Und ich wundere mich dann eher, wenn das bei jemand anderem anders ist, weißt du? Dass ich eher, wenn jemand nach 5 Jahren noch Sex hat, ich sage, okay, das ist ja außergewöhnlich so.
Ja.
Aber stattdessen wird halt die Sexualität des Mannes so als Norm genommen, weil der Mann hat ja keinen Grund, keine Lust mehr auf die Frau zu haben, weil der kann ja seine Spermien eben beliebig oft, also der hat ja nichts zu verlieren. So, der kann ja auch sein Leben lang mit dieser einen Frau Sex haben und der 1000
Kinder
machen.
Der will auch noch mehr haben dann.
Und einen anderen auch noch. So.
Mhm.
Aber bei mir, also bei einer Frau ist es halt so, ich muss halt die Lust auf den einen Partner verlieren und mich wieder für andere öffnen, damit ich halt sozusagen meine 10 Nachkommen gut verteile. So.
Ja, und ehrlich gesagt, diese Frage, die du dir selbst stellst, das ist ja dann die gesellschaftliche Antwort, also die Gesellschaft aus der Kulturforschung. Also wie ist unsere Kultur entstanden? Wie sind wir geformt über die letzten Tausende von Jahren? Also wenn man jetzt zurückguckt, kann man schon im Jahr 2000 ungefähr vor Christus Nachweise für eine monogame Ehe und die gesetzlichen Grundlagen dafür finden. Das heißt, diese monogame Ehe und diese Werte, die begleiten uns schon seit über 5000 Jahren gefühlt. Und wir werden wahrscheinlich einfach davon so geprägt sein. Und dann kommen noch mehr dazu. Also auch die Frage, wie leben wir, in welcher Gesellschaft? Wir leben ja im Patriarchat. Das heißt, wir leben ja in diesen Molekülen von diesen monogamen Beziehungen. Und unser ganzes Leben, auch vor allem in einer kleinen Familie, dreht sich ja um die Kinder und den Mann und das Haus. Und sagen wir mal, in diesen Verbindungen, in denen früher in der Steinzeit oder so noch Menschen unterwegs waren, in diesem Nomadenvolk, war man ja wie eine Horde und man hatte ganz viele andere Bezugspersonen noch, die mit einem zusammen in dieser Horde waren. Und da war es quasi nicht so, dass man als kleine Kapsel für sich in seiner eigenen Wohnung mit seinen eigenen kleinen Partnern oder wie auch immer gewohnt hat, sondern man hat halt einfach das ganze Dorf gehabt. Und wenn man sich dann getrennt hat von seinem Partner und neuen gehabt hat, dann war das ja gar kein Problem. Aber heutzutage, glaube ich, ist es schon so, dass man den Wunsch hat, mit seinem Partner einfach bis zu seinem Lebensende zusammen zu sein, einfach weil man nicht alleine sein will. Und weil man an dieser Freundschaft und an diesem, das ist ja dann auch eine krasse Bezugsperson geworden, weil man ja nur diese Bezugsperson hat. Und in der Regel hat man ja vielleicht noch beste Freundinnen oder so, aber man hat halt als Lebensbezugsperson nur diese eine Person und dann versucht man an der festzuhalten. Und deswegen verstehe ich auch Frauen, die dann sagen, ich will, dass unser Sexleben weitergeht, weil nur so kann unsere Beziehung weitergehen und nur so kann diese Ehe weitergehen. Und ich möchte diese Ehe und diese Bezugsperson und das möchte ich nicht verlieren. Und das verstehe ich deswegen komplett, warum nicht nur du denkst, es müsste so sein, sondern auch, weil ganz viele Frauen immer wieder fragen. Wir bekommen ja auch immer viele Nachrichten von euch da draußen. Wie kann ich es schaffen, meine Libido
wieder Lust zu bekommen?
Wie komme ich da wieder rein? Das ist doch was, womit wir uns auch total beschäftigen. Und das hat für mich, macht das komplett Sinn. Und ist dann mehr eine gesellschaftliche Prägung.
Ja, also ich glaube halt echt, bei mir hat sich da irgendwie so krass ein Schalter umgelegt, dass ich jetzt echt so richtig doll, ich meine, da kommen wir auch noch hin, was sie jetzt auch so vorschlägt, wie es weitergehen könnte und so, aber dass ich gerade echt so richtig doll merke, dass ich so damit Frieden gefunden habe, dass ich sage, Männer sind für mich serielle Phasen in meinem Leben, die dazukommen. Und also jetzt so seit einem Jahr ungefähr sind meine Bezugspersonen, sind meine Freundinnen. Und ich bin so richtig, also ich merke das richtig, dass für mich Männer gerade eine serielle Sache sind, weil ich irgendwie das so akzeptiert habe von so, ja stimmt, das ist eigentlich, wenn es nach mir geht, ist das mein Normalzustand. Und ich habe mir den irgendwie die ersten 30 Jahre meines Lebens, dachte ich, irgendwas ist falsch mit mir. Aber eigentlich ist das halt einfach mein natürlicher Zustand, dass eben ich in Frauenbünden lebe und Männer sozusagen, ja, seriell halt dazukommen, so. Und das heißt ja nicht, dass Männer weniger wert sind, sondern die beschäftigt, also natürlich nimmt es trotzdem mega viel meines Lebens ein und ich habe die dann mega lieb, aber es ist irgendwie für mich jetzt so klar, dass es gar nicht darauf ausgelegt ist, so eine lebenslange Sache irgendwie zu werden. Und ich dachte auch noch was irgendwie, warum ich da so denke, dass das so biologisch, ein biologischer Grundfaktor sein könnte, weil ich höre das halt von ganz vielen Frauen und so ging es bei mir auch so, dieses, dass ich irgendwie denke, es gibt keinen logischen Grund gerade, warum ich keine Lust mehr auf Sex mit der Person habe. Und dann will ich mich so dagegen wehren, weil es ist so, ich liebe die Person noch, ich finde die sexy, der Sex ist gut, so warum habe ich keine Lust mehr? Und ich finde, das spricht irgendwie auch so dafür, dass das halt so was Biologisches ist, was einfach in mir verankert ist, was ich auch gar nicht so richtig ändern kann oder nur mit sehr, sehr viel Anstrengung, weißt du? Also genau, also dass das Gesellschaftliche mir halt sagt, du müsstest dein Leben lang Sex mit einer Person haben wollen. Und aber was biologisch wirklich in mir drin ist, sagt halt, nee, das ist einfach nicht mein Instinkt, so zu sein.
Mhm. Ja, das ist irgendwie total spannend. Und wenn ich das so von dir höre, finde ich das irgendwie total schlüssig. Und bei mir ist es zum Beispiel aber auch so, dass ich immer schon einen sehr starken Fokus auf meinen Partner hatte und auch dann so eine typische Freundin ist, die sich dann nicht mehr meldet, wenn sie gerade frisch verliebt ist. Also so dieses typische, ich bin so sehr fixiert auf meinen Partner und will so richtig stark eintauchen in diese eine Bezugsperson. Und ich würde auch sagen, dass es bei mir immer noch so ist. Und ich glaube schon, dass zum Beispiel auch bei mir diese Angst, diesen Partner dann zu verlieren, hauptsächlich daher kommt, dass ich halt dann eine Bezugsperson verlieren würde. Und das ist, glaube ich, schon klar, dass das vielleicht irgendwie verständlich oder logisch ist, wie du das sagst. Aber ich glaube, das dann zu akzeptieren und dann irgendwas zu ändern an seinem Leben, das ist ja eine ganz andere Nummer, weil wir sind halt so geprägt von unserer Geschichte, auf die wir ja jetzt auch gleich kommen wollen noch, dass es wirklich sehr schwer ist. Aber wollen wir erstmal darüber sprechen, wie unser Leben, außer als Menschentiere, die noch so quasi rumhorden waren vor Tausenden, ja. Zehntausenden von Jahren. Das waren ja, glaube ich, ich kann mich erinnern, dass sie gesagt hatte, irgendwie allein die Entwicklung zum aufrechten Gang hat irgendwie 1 Million Jahre lang gedauert. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber es scheint irgendwie so zu sein. Und das ist richtig, richtig heftig. Und also, wie haben Menschen gelebt oder wie glauben wir, dass Menschen gelebt haben, bevor wir Zivilisationen hatten? Und zwar haben wir eben ganz lange höchstwahrscheinlich in so Stammesverbänden gelebt, die matrifokal unterwegs waren. Und matrifokal heißt nicht Matriarchat. Das heißt, das ist eigentlich in der Regel nicht die Vergangenheit gewesen, sondern matrifokal. Das heißt, ich zitiere jetzt einfach mal, Matrifokalität darf nicht mit Matriarchat verwechseln werden. Sie ist keine Herrschaftsform mit Ungleichverteilung von Macht oder sozialer Bewertung. Matrifokalität bedeutet im Grunde nur, dass sich aus der Anwesenheit von stillenden Müttern mit kleinen Kindern automatisch Notwendigkeiten ergeben, denen die Gruppe nachgeben muss, weil sie das Leben des kostbaren Nachwuchses nicht gefährden wollen. Das heißt, diese Stammesverbände haben sich auch sehr, sehr viel orientiert an den Müttern, die da gerade waren und die Bedürfnisse der Kinder und Mütter in den Vordergrund gestellt. Und so lebte quasi diese Gruppe. Und anscheinend gab es auch eine selektive Entwicklung dahin, dass Generationen von Frauen eine Vorliebe für weniger aggressive Männer entwickelt hatte und deswegen auch in der Evolution, wie wir sehen können, an so Schädelknochen und sowas, die gefunden wurden, dass der Testosteronspiegel der Männer anscheinend auch über die Jahrtausende immer wieder ein bisschen abgesunken ist. Mhm. So, und bis wir dann an den Punkt kommen, und das ist sozusagen der Knickpunkt in unserer evolutionären Entwicklung, wo wir angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben und sesshaft zu werden.
Werbung.
Ich war letztens in der Oper und so 1-2 Balkone weiter von mir war so ein unglaublich hottes lesbisches Paar, die beide in ihren Opernkleidern einfach so heiß aussahen. Und irgendwann während der Vorstellung habe ich angefangen, so leises Flüstern zu hören und habe dann ab und zu mal rübergeschaut und gesehen, wie die beiden sich anschauen, so extrem sexy, voller Verlangen. Kein Wunder, in diesem Outfit, in dem die beiden waren, hätte ich auch Verlangen nach denen gespürt. Und irgendwie wurde dieses Flüstern dann so immer sexier und erotischer. Und ich konnte irgendwie gar nicht aufhören, immer wieder dahin zu schauen und zuzuhören und im Hintergrund diese Opernmusik zu hören. Und das war einfach so unglaublich erotisch. Und irgendwann, als ich mal wieder hingeschaut habe, merke ich, dass auf einmal nur noch eine von den beiden da sitzt, aber mit einem sehr eindeutigen Gesichtsausdruck. Und da die ja auf so einem kleinen privaten Balkon waren, kann ich nur vermuten, was unter diesem Balkongeländer passiert ist oder wo die andere Frau sich gerade aufgehalten hat. Und wenn du genau die gleiche Sache auch erleben willst, dann schau mal bei Femtasy vorbei. Femtasy ist eine Online-Plattform, die sich darauf spezialisiert haben, Fantasien von Frauen für Frauen als so Audio-Porn quasi zu machen. Das heißt, alle möglichen verschiedenen Arten von Fantasien, ob das jetzt so kinky Fantasien sind oder so richtig roughe BDSM-Sachen oder eben auch sehr romantische Sachen, die kannst du da als Audio hören von verschiedenen Stimmen. Die meisten von euch wissen ja wahrscheinlich mittlerweile, dass ich großer Fan von Raphael bin. Aber ich habe jetzt meine neue Lieblingsaudio entdeckt, nämlich die, von der ich euch gerade erzählt habe, in der Oper. Die wird gesprochen von Lia und es ist einfach so sexy, diese Opernmusik im Hintergrund und dazu dieses Flüstern von diesen beiden Frauen. Oh mein Gott. Also ja, eine Erfahrung, die ihr nicht verpassen solltet. Und das Probeabo kostet auch gar nichts. Das heißt, ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Dann habt ihr Zugriff auf alle 1700 Audios. Und es gibt nicht nur Audio-Porn, also so Stories, sondern es gibt auch Sounds. Da ist es gar nicht so, dass dir eine Geschichte erzählt wird, sondern du hörst hautnah Pärchen zum Beispiel oder auch Solo-Menschen beim Sex zu und hörst die echten Geräusche. Das kann ich sehr empfehlen. Oder auch Soul, das sind dann so geführte Masturbation und Meditation. Teilweise auch so geht es so in die Richtung von Kursen tatsächlich. Es ist also alles dabei, was du für so noch mehr Selbstliebe jetzt im kalten Herbst brauchen könntest. Ich habe ja schon gesagt, du kannst es einfach ausprobieren, weil das Probeabo von Femtasy kostet sowieso nichts. Und dann haben wir auch noch einen Code für euch, nämlich den Code GELIEBTEZEIT, alles groß und zusammengeschrieben. Damit sparst du 25 Euro auf das Jahresabo bei Femtasy. Du wirst auch 2 Tage vor Ablauf der Testphase sowieso erinnert. Das heißt, wenn du danach entscheidest, doch nicht das Jahr weiter Femtasy nutzen zu wollen, dann kannst du auch einfach nur diese Testphase machen. Und Femtasy findest du unter femtasy.de. Das wird geschrieben femtasy.de. Alle Infos dazu und nochmal unseren Code, mit dem du 25 Euro sparen kannst. Und natürlich den Link zu Femtasy findest du unten in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß beim nächsten Opernbesuch.
Werbung Ende.
Genau, und das ist jetzt sozusagen die Frage, wie sind wir oder was haben wir eigentlich jetzt gerade? Weil genau, Spoiler Alert, wir haben jetzt in unserer Gesellschaft halt kein Female-Choice-Prinzip mehr. Und wie kamen wir dahin und warum? So, das ist ja auch irgendwie so ein ganz großer Teil von diesem Buch. Genau, und also was wir ja jetzt für ein Prinzip haben, ist so diese Idee von lebenslangen monogamen Partnerschaften. Und der Vorteil daran an so einer monogamen Partnerschaft ist halt eine 1-zu-1-Aufteilung. Das heißt, jedes Männchen bekommt ein Weibchen oder jedes Weibchen ein Männchen, wie auch immer. Und dadurch wird halt jedem Männchen der Zugang zu Sex zugesichert. So, weil durch diese 1-zu-1-Aufteilung ist halt nicht mehr dieses 20-80-Prinzip, sondern jedermann hat halt Sex. Und genau, und da schreibt sie auch so ein paar Sachen, dass das halt dazu geführt hat, dass wir überhaupt sesshaft werden konnten und in Zivilisation leben können, weil dadurch Männchen nicht die ganze Zeit ja so aggressiv sind und sowas, weil sie so krass um die um die Weibchen kämpfen müssen und
ja,
so.
Ja, und konkurrieren untereinander.
Genau.
Und auch ein großer Teil der Energie der Männer ist ja davor in diese Fortpflanzung geflossen oder da reingeflossen, Frauen zu beeindrucken oder Frauen irgendwie. Also alles drehte sich da sozusagen um diese Chance, da ranzukommen. Und dadurch wurde sehr viel Energie verbraten. Und damit eben diese Aggression und diese Unglücklichkeit sozusagen so ein bisschen gedämpft wurden, hat sich das wahrscheinlich eingestellt, so nach und nach.
Ja, das finde ich bei solchen Theorien immer irgendwie so ein bisschen fragwürdig, weil das klingt dann immer so wie, es gab so einen Menschen, der sich das überlegt hat, ach, wir führen jetzt Monogamie ein, weil dann können wir zusammenleben. So,
nee,
also ich finde, es klingt immer so nach so, oder auch wenn sie so, wir kommen ja auch noch drauf, so dass Religion auch dafür eingeführt wurde, dass dann, also mit diesem und jenem Zweck. Und
ja, es gibt ja
nicht eine Person, die das einführt,
genau,
sondern sowas ergibt sich ja gesellschaftlich so. Und ich finde, es klingt aber oft so nach, es gab jetzt jemanden, der irgendwie so einen bösen Hintergedanken hatte oder so.
Ja, und das
aber
ist
das
auch
ist eigentlich
falsch.
Ein bisschen Verschwörungstheorie.
Genau,
also
das ist auch falsch. Das hat sich einfach entwickelt, weil hier steht auch, also das ist ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Bauernkultur Europa erreichte, das heißt, als wir schon Landwirtschaft betrieben haben, da kam es zu dem sogenannten genetischen Flaschenhals, in dem sich eben nur noch ein Bruchteil der Männer fortpflanzen konnte. Also ein Mann auf 17 Frauen kam. Das war am Anfang dieser Zeit, das heißt am Anfang auch, wo wir schon eine Bauernkultur waren. Das heißt, es ist einfach wahrscheinlich nach und nach in irgendeiner Form entstanden und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil Frauen so abhängig wurden von Männern, weil sie eben durch den Säugling, der an sie dran geklebt war, im Grunde nicht mehr so richtig in der Lage waren, sich in dieser neuen Bauernkulturwelt wahrscheinlich so gut zu ernähren und so weiter. Und dann gab es wahrscheinlich ganz viele andere Faktoren, die dann noch dazu geführt haben, dass sich das dann so entwickelt hat. Das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, dass da irgendeiner
sich ausgedacht hat. Ja, aber ich finde, es klingt manchmal so, wie wenn es so beschrieben wird, irgendwie so, wie das wurde genutzt, um die Menschen fügig zu machen oder so. Und ja, aber von wem wurde es benutzt? Und war, also genau, aber ist ja auch egal. Also auf jeden Fall ist sozusagen, genau, ist Monogamie sozusagen der Grund, warum dieses Female-Choice-Prinzip ausgehebelt wurde. Und sie schreibt halt auch noch viel über Religion, dass eben, und das finde ich klingt aber eben auch so nach so, als würde Religion jetzt extra dafür eingeführt worden sein, Frauen irgendwie fügig zu machen.
Ja, also ich finde, das klingt nur so, wenn wir das sagen, weil im Buch, finde ich, ist es sehr, sehr gut beschrieben.
Ich finde, im Buch klang es auch so.
Da ist es, ich finde, im Buch ist es so geschrieben, dass sie schreibt ja zum Thema Religion, Religion ist eigentlich nur eine Sammlung von alten Geschichten, die am Lagerfeuer erzählt wurden und weiter von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Und irgendwann hat einem einer mal die Bibel geschrieben daraus. Aber diese Geschichten sind schon tausende von Jahren alt. Das heißt, eigentlich hat nicht irgendjemand irgendwann mal die Bibel erfunden, sondern die Geschichten wurden schon Jahrhunderte davor immer wieder erzählt. Und erst irgendwann kam das dann sozusagen in ein Buch zusammen. Das heißt, es ist nach und nach kam halt eine Geschichte, dann kam noch eine Geschichte und dann hat man sich überlegt, okay, wie können wir denn die Frauen noch mehr einhegen? Wie können wir die noch mehr unsere, wie können, ich denke mir jetzt mal eine Geschichte aus, weil ich möchte irgendwie dazu beitragen, dass Frauen sich irgendwie noch weniger fühlen, als könnten die jetzt irgendwie ihre Partner aussuchen, sondern es, die müssen jetzt tugendhaft sein und ich denke mir dazu jetzt eine Geschichte aus. Also ich glaube nicht, dass, also dass es eine Person war, sondern dass es über Jahrhunderte einfach so gekommen ist und dass man gemerkt hat, dass es eben einfacher ist, irgendwie so vielleicht.
Mhm. Ja, es ist halt auch, also ich denke, genau, in der Religion oder was sie auch viel schreibt, ist ja so, dass Frauen total dämonisiert wurden und das ist so dieses, ne, wenn wir ein Female-Choice-Prinzip haben, bedeutet das ja für 80% der Männer, dass sie die ganze Zeit zurückgewiesen werden und ist natürlich mega schmerzhaft. Und jetzt ist es halt viel leichter, statt irgendwie mit diesem Schmerz der Zurückweisung umzugehen, die Frauen zu dämonisieren. Also statt so dieses, ich habe ein Bedürfnis und bin irgendwie nicht attraktiv genug, damit es erfüllt wird. Stattdessen sage ich, die Frau will die ganze Zeit mich irgendwie, ist eigentlich ein Dämon und macht mir Lust, so weil sie eigentlich böse ist und sowas. Und das ist halt irgendwie so total in der Religion. Also dass Frauen irgendwie so dämonisiert wurden und dass Frauen sich auch angefangen haben, selbst zu fürchten. Also da gibt es auch dieses Zitat aus dem Buch, Frauen lernen ihre eigene Sexualität als existenzbedrohend zu fürchten, als etwas, das nur durch die Ehe entschärft werden kann. Erst verheiratet stellen Schwangerschaften keine Gefahr mehr für sie dar. Wo die Frau einst die Ressource Sex souverän kontrollierte, ist sie nun darauf angewiesen, einen Mann zu finden. Das heißt, wir haben jetzt, also genau, ein bisschen weiter unten schreibt sie dann, Male Choice statt Female Choice und das ist einzigartig im Tierreich.
So. Genau. Das ist sozusagen wirklich einfach daraus entstanden, aus dieser ganzen jahrhundertelangen Zeit, in der sich das immer mehr verschärft hat, dass sozusagen irgendwann die Männer die Oberhand hatten, dann natürlich auch ein Faktor, ein großer Faktor war, dass Männer einfach die Kontrolle über Geld hatten und Frauen kein Geld besitzen durften irgendwann. Also es wurde dann so eingeführt, dass Frauen durften kein Geld besitzen, Frauen durften nicht erben, Frauen durften keinen Besitz haben und das dann über Jahrtausende und dann hast du quasi das Ergebnis, dass am Ende Frauen sich diesen ganzen Normen unterordnen mussten und viele von diesen Treueverordnungen, also zum Beispiel ist es ja auch so, dass in vielen Kulturen Ehebruch mit Todesstrafe bestraft wurde, also wenn Frauen Ehebruch begangen haben, bei Männern war das dann je nachdem ein bisschen weniger oder mehr lapidar. Und das war sozusagen auch eine Einschränkung. Also es gab so verschiedene Gründe, diese ganze Sache so einzuschränken. Und ein Grund davon ist ja eben, dass Männer Angst haben, dass Nebenbuhler sich an die eigene Frau ranmachen. Und um diesen, und das ist eigentlich das Gleiche wie im Tierreich, Tiere machen, um Nebenbuhler fernzuhalten, patrouillieren die sozusagen um ihr Gebiet und schauen, dass da kein anderer in ihr Gebiet eindringt. Und so ähnlich verhalten sich dann auch Männchen, also Ehemänner, die dann eben ihrer Frau verbieten, keine Ahnung, allein auf die Straße zu gehen.
Ja, weil es ist halt viel effizienter, die Frauen einzuschränken. Also eigentlich könnte man ja, also im Tierreich ist es vielleicht so, ein Mann kämpft dann gegen die anderen Männer, die als Konkurrenten da sind. Aber viel besser ist es, wenn wir Männer einfach untereinander unser tolles Patriarchat erstellen und quasi einfach die Frauen einschränken, weil das reicht ja aus, wenn sozusagen die Frauen aus Angst zum Beispiel nicht mehr Sex mit anderen Männern haben. So, da muss ich gar nicht mit diesem ganzen Stress mit anderen Männern antun. So.
Ja.
Und ich finde auch noch so einen Punkt, weil du auch gerade meintest, so dieses, dann haben die Männer sozusagen so die Macht übernommen. Ich kann mir echt so richtig vorstellen, dass das halt so eine Gegenbewegung ist, weil eben dieses Female-Choice-Prinzip ist ja wirklich, Frauen haben prinzipiell die Macht über Leben und Tod. Also ne, es ist so, also erstens wird jeder Mensch aus einer Frau geboren. Also du entstehst einfach aus einer Frau und die Frauen entscheiden über die wichtigste Ressource, die es eigentlich gibt in der Evolution, so, ne, halt Sexualität oder Fortpflanzung. Das heißt, Frauen haben eigentlich sowieso die maximale Macht und damit kommen Männer irgendwie nicht klar und dann, oder das ist halt irgendwie schmerzhaft und dann holen die sich sowieso die Macht zurück oder, und das finde ich auch bei, was sie so über Religion schreibt, halt total interessant, dass zum Beispiel dann die irgendwie einen männlichen Gott erfinden, weil sie das Gefühl haben müssen, wir brauchen noch, also eigentlich stehen Frauen über uns, ne, weil ich werde aus einer Frau erschaffen und Frauen haben die Macht. Und wir erfinden aber noch einen Mann, der nochmal über Frauen steht, damit wir am Ende doch wieder denken, wir haben eigentlich einen Mann ganz oben so. Und deswegen können wir nicht mit einer weiblichen Gottheit leben, weil ich kann als Mann nicht akzeptieren, dass am Ende wirklich immer eine Frau über mir steht. So.
Ja.
Das fand ich irgendwie ja auch ziemlich interessant.
Und ich meine, das macht auch alles sehr, sehr viel Sinn, wenn man dann weiter schaut, was passiert ist mit unserer Zivilisation, weil dieser Sexualtrieb der Männchen, der ist ja wirklich wahnsinnig intensiv und stark. Und ich finde es auch total wichtig, den jetzt nicht so runterzuspielen und zu sagen, ja, kommt halt mal klar, sondern das ist wirklich so ein starker Trieb, dass der wirklich das Leben von Männchen so beeinflusst, dass die alles dafür tun würden, teilweise sterben
dafür. Ist halt eigentlich
dafür
wichtiger als Überleben, weil
genau,
wenn du als, also es bringt dir halt auch nichts, 5 Jahre länger zu leben, sondern als Männchen kannst du ja theoretisch mit einem Samenerguss irgendwie 1000 neue Fische zeugen oder keine Ahnung. Das heißt, es bringt dir viel mehr, dich 2x mehr fortzupflanzen, als irgendwie 5 Jahre länger zu leben. Also es ist, also zumindest evolutionär, ne? So.
Ja. Und dieser starke Trieb, der hat ja auch das Potenzial der Menschen irgendwo ein bisschen eingeschränkt, weil die dann keine Zeit hatten, irgendwie das Rad zu erfinden oder das Feuer. Und da dann plötzlich auch, also ich meine, zu dem Zeitpunkt hat man schon Rad und Feuer erfunden gehabt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber da so irgendwie in dem Moment, wo dann eine Monogamie sozusagen Standard war, kam dann plötzlich der Moment, wo sich der Mann halt hinsetzen konnte und sagen konnte, so, jetzt hat das Weib den Tisch gedeckt und jetzt kann ich einfach mal ruhen und nachdenken. Und dann kamen halt sehr viele Gedanken und sehr viele Ideen. Und das wollte ich auch gerne aus dem Buch zitieren. Das steht tatsächlich ganz am Anfang vom Buch. Und das finde ich eine ganz interessante Stelle. Lese ich dir mal vor. Es steht viel auf dem Spiel. Die Prämisse unserer Zivilisation war die Unterdrückung der weiblichen Reproduktionsstrategie. Und niemand kann sagen, welche Folgen die Beendigung dieser Unterdrückung haben wird. Sprich, unsere Zivilisation ist entstanden im Rahmen der Unterdrückung von Frauen, also im Rahmen der Unterdrückung von Frauen und auch der Zwangsverheiratung von 12-jährigen Mädchen. Und das ist ja Standard, ne? Dass wir junge Mädchen, dass junge Mädchen zwangsverheiratet wurden über Jahrtausende. Darauf fußt unsere zivilisatorische Entwicklung. Das heißt, alles, was wir jetzt haben, von Computern über künstliche Intelligenz, über Strom- und Wasserversorgung, alles das ist ja entstanden, diese Zivilisation ist entstanden aus dieser Power raus, die plötzlich entstanden ist, weil wir jeder Mann hat eine Frau, 1:1 Verbindung und damit irgendwo eine Art von Befriedung sozusagen hatten. Und darauf gehen wir ja gleich mal ein, was passiert eigentlich, wenn dieses System, Patriarchat oder diese Zivilisation dann irgendwie wieder zusammenbricht.
Und ja, das ist halt die erste Frage, genau, geht es quasi? Also jetzt haben wir irgendwie eine Zeit der Emanzipation und die Frage ist, wenn wir perfekte Emanzipation hätten, hätten wir dann auch wieder Female Choice? Also gehen wir gerade zurück zu Female Choice? So. Und genau dazu schreibt sie in dem Buch, also wenn das so wäre, dann würde sich das ja bemerkbar machen an verschiedenen Faktoren. Und zwar erstens weniger lebenslange monogame Partnerschaften. Zweitens, check. Frauen finden nur einen kleinen Prozentsatz der Männer attraktiv.
Check.
Drittens, mehr Mehrfachväter bei gleichzeitig mehr kinderlosen Männern, ne? Also dieses 80-20-Prinzip quasi. Und steigende Aggressivität, Konkurrenz unter Männern.
Mhm. Check.
Genau, check. Und sie hat so ein paar Sachen dazu auch noch geschrieben. Also zum Beispiel, genau, und man sieht zum Beispiel, dass sich Frauen häufiger scheiden als Männer, also häufiger aus lebenslangen Partnerschaften rausholen, vor allem eben seit sie nicht mehr finanziell abhängig sind, also ne, seit wir nicht mehr gezwungen sind, da drin zu sein. Und dass der so ein häufiger Scheidungspunkt auch tatsächlich bei diesen ungefähr 4 Jahren liegt, also dieser biologisch natürliche sozusagen Partnerwechselrhythmus von Frauen. So, das heißt, das ist schon mal was, was man halt sieht, wo es hingeht, wenn Frauen nicht mehr genau finanziell abhängig sind von Männern.
Mhm. Und was ich noch eine spannende Zahl und spannender Fakt war, ist, dass sie aus Studien zum Dating, eigentlich also bei OkCupid zum Beispiel, rausgezogen hat, wie viele Männer finden eigentlich wie viele Frauen attraktiv und wie viele Frauen finden eigentlich wie viele Männer attraktiv.
Mhm.
Und wenn du da so die Statistik dir anschaust, ist das so, dass tatsächlich Männer mehr Frauen attraktiv finden. Also Männer sagen so bei jeder so, ja, die passt schon, die passt schon. Also bei wenigen sagen die so, nee, geht gar nicht. Und bei vielen sagen die, ja, passt auf jeden Fall, nehme ich so. Und bei Frauen ist es aber so, dass die jeden sechsten Mann als überdurchschnittlich attraktiv empfinden. Und das sind nur 17% der Männer.
Ja.
Und Männer wischen bei fast der Hälfte der weiblichen Profile nach rechts. Also was Interesse signalisiert.
Viel mehr als.
Und Frauen nur bei 14% der männlichen Profile.
Ja. Genau, ich meine, das ist ja irgendwie keine Überraschung. Ja,
es ist,
oder?
Du sagst, es ist keine Überraschung, aber denk, also
aber
wenn man.
Es ist schwarz auf weiß, steht das jetzt da, ja.
Ja.
Wobei ich mir bei der, Grafik da, die sie da, oder diese Studie, da habe ich mich irgendwie auch gefragt, also dadurch, dass wir voll lange jetzt ein Male-Choice-Prinzip hatten, also es war ja so, Frauen mussten sich sozusagen hübsch und heiratsfähig machen, damit sie dann von dem Mann ausgesucht werden, weil der Mann halt die Macht hat in dieser Zivilisation. Dadurch haben sich vielleicht Frauen auch, achten halt mehr auf ihr Äußeres und sind deswegen durchschnittlich tatsächlich attraktiver, habe ich mich gefragt.
Das ist eine steile These.
Also ich finde es ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie nicht so eine steile These, sondern käme mir irgendwie auch relativ natürlich vor. Also es ist ja so wie, guck dir mal Paradiesvögel an oder Pfauen. Ja, wie krass, also da ist ja auch der Mann einfach per se attraktiver als das Weibchen. Das Weibchen ist ja irgendwie so ein grauer Vogel. Und guck dir mal einen männlichen Pfau an, was bei dem abgeht, Halleluja.
Ja,
wobei, weil der halt
das,
darauf angewiesen
ist. Ja, aber das sind ja so Millionen von Jahren von Evolution. Und du sprichst ja von 5000 Jahren, über die jetzt reden. Und in 5000 Jahren wird
ja,
das nicht so sein,
ja,
dass wir uns so verändert haben. Also das heißt, ich glaube schon, dass wir uns vielleicht Mühe geben.
Es ist ja also Evolution, also Schminke auftragen ist ja keine, das braucht ja keine 5 Millionen Jahre.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass sich jetzt Männer mehr Mühe geben, schön auszusehen.
Ja, vielleicht kommt es langsam, weil wir halt wieder langsam zurück zu einem Female-Choice-Prinzip gehen, wo halt Männer auf einmal wieder gefallen müssen, so. Aber lange war es halt nicht so, sondern lange mussten halt nur die Frauen gefallen.
Ja, man müsste so irgendwie mal Fotos von Männern aus den 50ern bei Tinder hochladen und schauen, wie viel
genau,
da rechts und links gewischt wird.
Stimmt.
Weil die so, wahrscheinlich so, ist mir alles egal.
Ja, und noch eine Zahl, die ich auch sehr interessant fand bei der Frage, geht es dann zurück zum Female-Choice-Prinzip, wenn wir mehr Feminismus haben? Da hat sie geschrieben, man sieht zum Beispiel in Norwegen, also in so Ländern, wo der Feminismus schon ziemlich weit fortgeschritten ist. Genau, also da schreibt sie, und siehe da, knapp ein Viertel der norwegischen Männer pflanzt sich nicht fort und es scheint, als zeichne sich hier ein Trend ab. Von 1985 bis 2012, in 27 Jahren also, stieg die Zahl kinderloser Männer von 14 auf 23% an, während sich der Anteil der kinderlosen Frauen von 10 auf 12% kaum geändert hat. Also das heißt, wir gehen zurück zu diesem, es gibt quasi die 20% Männer, die viele Kinder kriegen und die 80% Männer, die gar keine Kinder kriegen. Also wir, so, ne, das, also der Trend geht irgendwie wieder dahin, dass sich sozusagen die Frauen die besten Männer rauspicken und mit denen mehrere Kinder, also die Mehrfachväter werden und mehr Männer gar keine Väter werden.
Ja, sozusagen. Also das heißt, ein Mann, verschiedene Mütter, ist eher die Regel, also passiert jetzt eher als das 1-zu-1-Prinzip. Also und das ist ja auch gar nicht in unseren Köpfen, dass es ja auch sein kann, dass ein Mann ja von mehreren Frauen unterschiedliche Kinder hat und trotzdem es halt dann 5 Mütter gibt und trotzdem nur einen Vater. Also das darüber denkt man ja nicht mal nach. Man denkt ja so, 5 Mütter, dann sind es auch 5 Väter.
Ja, genau. Sie schreibt das irgendwie in dem Buch, ne, dass voll oft, wenn Geburtenraten gemessen werden, dann werden halt nur gemessen, wie viele Kinder pro Frau, weil die Männer irgendwie, ja, ist ja egal, so, ne? Also es gibt ja immer diese Zahl irgendwie durchschnittlich 2,5 Kinder pro Frau oder sowas. Und dann wird es gar nicht mit erfasst, obwohl das halt voll interessanter Fakt ist. Ja, der irgendwie so danach aussieht, als würden wir zurück zum Female-Choice-Prinzip gehen.
Ja. Also ich würde auch sagen, so, wir können anhand der Daten und Faktenlage sehen, dass es sich in Richtung Female-Choice-Prinzip mehr und mehr entwickelt. Einfach weil Frauen jetzt zum Beispiel durch die Pille Schwangerschaften kontrollieren können, im besten Fall noch abtreiben können. In vielen Ländern können sie das jetzt nicht unbedingt, aber in Deutschland zum Beispiel. Und genau, also das heißt, diese Kontrolle darüber, ungewollt schwanger zu werden, liegt bei der Frau. Und dadurch ist diese Machtposition beendet, in der ein Mann eine Frau wirtschaftlich abhängig macht, dadurch, dass sie quasi durch die Abhängigkeit, weil sie Kinder hat, weil sie nicht selber arbeiten kann, weil sie kein Geld besitzen darf, von ihrem Mann abhängig ist und bleibt und auch bei dem bleibt und bei dem bleiben muss, egal was er tut. Und diese Situation haben wir jetzt aufgelöst. Mehr und mehr löst sie sich auf, was jetzt auch in unseren Köpfen, glaube ich, sehr stark ist, ist noch sozusagen die Vergangenheit, also dass wir in Paaren zusammenleben, dass wir das schon immer so gemacht haben, dass unsere Eltern unsere Vorbilder sind. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass sich das langsam nach und nach auflöst und dass nach und nach sich diese Situation zeigt. Aber was man halt tendenziell sieht, ist, dass es immer mehr auch unfreiwillig enthaltsame Männer gibt. Also Männer, die sozusagen eigentlich gerne eine Partnerin hätten, aber leider keine bekommen. Nicht, weil das schlechte Menschen sind, nicht weil die, sondern einfach weil die aus irgendeinem
weil
Grund
die Biologie so funktioniert.
Genau, nicht so angenommen werden in irgendeiner Form.
Und das ist, weil sie halt nicht zu den 20% gehören. Also so, das heißt nicht, dass sie totaler Kack sind, sondern sie gehören einfach eigentlich zu der Mehrheit.
Ja.
Die halt nicht die 20% Spitze sind, so. Und das ist vielleicht auch so dann der Übergang, was sind denn die Folgen davon, wenn wir davon ausgehen, okay, Feminismus führt zurück zu Female Choice. Und da sagt Maike sowas dazu.
Ich glaube, wenn Frauen sich ihre Sexualität zurückholen, wird die Welt gerechter. Und deshalb befürworte ich das sehr. Aber ob sie friedlicher wird, das weiß ich nicht. Vor allen Dingen nicht ohne Maßnahmen, die dann eben auch die Folge der Incels ein bisschen abfangen.
Ja, genau. Ja. Also sie spricht hier schon so die Incels oder auch so andere Männerbewegung an. Also Männer, die eben zu diesen 80% gehören, die eben keine Frau abbekommen in diesem Prinzip. Und was ich auch spannend fand, ist eine Stelle aus dem Buch, dass sie schreibt, dass es heutzutage für diese Incels eigentlich noch härter ist, weil, ich lese einfach mal vor, für sie vergrößert sich die Frustration, denn der Umstand ihrer Sexflaute wird durch das neue Beziehungsmodell, das ja eigentlich jeden zu versorgen verspricht, nun auch noch als ungerecht empfunden. Statt zu einer natürlichen Mehrheit zu gehören, die leer ausgeht, wie bei der Female Choice, sind diese Männer nun Teil einer gesellschaftlichen Minderheit. Sie werden von einem biologischen Standard zu einer kulturellen Ausnahme. Also ne, das heißt, wenn wir wirklich im Female Choice wären, dann würden die einfach sagen, ah ja, ich gehöre halt zu den 80%, das ist ja irgendwie normal. Aber die Menschen gehören jetzt zu diesen 80%, aber denken immer noch, eigentlich müsste mir ja eine Frau zustehen, weil die Gesellschaft ihnen die letzten 1000 Jahre versprochen hat, dass ihnen eine Frau zusteht. So, und das heißt, für die ist es vielleicht jetzt noch härter, damit umzugehen, mit dieser Zurückweisung.
Ja, weil man ja auch jetzt schon teilweise zurückgewiesen wird, wenn man einfach normal ist und nicht jetzt
irgendwie.
Ja,
genau.
Und ich habe hier auch noch so eine Stelle, die ich spannend fand. Da stand nämlich, bislang verwehrte die Gesellschaft den überwiegend jungen Männern jede Empathie, jedes Mitgefühl. Mhm. Sie tut das, weil die Incels vor allem durch Gewalt, Hass und Verrohung in die Öffentlichkeit gelangen. Aber natürlich ist nicht jeder Mann, der längere Zeit keine Sexpartnerin hatte, ein potenzieller Amokläufer oder Triebtäter. Depression und Suizid kommen unter Incels weitaus häufiger vor als Gewalttaten gegen andere. Und das zeigt, dass die meisten Incels in der Realität keine düsteren Racheengel, sondern zutiefst einsame und hoffnungslose Menschen sind. Und ich finde das irgendwie total wichtig, dass wir aus der Perspektive da mal rangehen. Und ich würde dir gerne noch eine andere Sache vorlesen, die das Ganze jetzt wieder ein bisschen witzig auflockert. Mhm. Und zwar, dass wir wirklich jetzt mal in die Empathie gehen, in dem Sinne, wie wichtig Sexualität für männliche Wesen ist. Und zwar
kommt jetzt wieder was von rotbarschigen Silberfischen.
Ja, ich wollte dir von meinen Lieblingstieren erzählen, also von meinen anderen Lieblingstieren.
Aber da musst du auch wieder die Kindervorlesestimme benutzen.
Okay, jetzt kommen die anderen Lieblingstiere.
Erzählen mit Luisa.
Die finde ich auch ganz süß. Und zwar die Männchen der australischen Breitfußbeutelmaus Antechinus. Die süße kleine Beutelmaus. Die stellen ihren Stoffwechsel nach Erreichen der Geschlechtsreife komplett auf eine Optimierung der Fortpflanzungschancen um. Sie unterdrücken Körperfunktionen, um mehr Energie für die Suche nach einer Partnerin zu haben. Dank der eingesparten Energie können sie ein riesiges Areal durchstreifen und sich mit allen Weibchen paaren, die sie so erreichen. Da die abgeschalteten Funktionen zum Teil lebensnotwendig sind, sterben die Männchen schlagartig mit dem Ende der Paarungszeit an physiologischem Stress.
Oh, und das legst du jetzt Incels vor, oder wie?
Ich will damit nur zeigen, wie wichtig halt auch dieser Part, also, dass wir jetzt nicht hier hingehen und sagen, ja, reißt euch doch mal zusammen, ihr seid halt einfach leider nicht die 20% oder so, sondern dass wir halt sagen, okay, wir haben hier ein Problem und das Patriarchat hat versucht, dieses Problem zu lösen. In diesem Patriarchat sind weder Männer noch Frauen glücklich geworden, weil Männer wünschen sich ja Frauen, die Bock auf sie haben, die Bock haben, mit ihnen Sex zu haben, die lustvoll sind, und gekriegt haben sie Mädchen, die dazu gezwungen wurden, mit ihnen verheiratet zu sein, ob sie die jetzt gut finden oder nicht. Ich glaube nicht, dass es für Männer, abgesehen von den ganzen anderen Folgen von dieser sogenannten toxischen Männlichkeit, die für Männer schädlich ist, die hohe Suizidrate von Männern, die Depressionen von Männern, dieses Patriarchat hat halt Männern auch nicht geholfen, ne? Also es war eine Idee vielleicht oder eine Lösung, die sich irgendwie ergeben hat für diese Thematik, dieses Auseinandergehens dieser verschiedensten Bedürfnisse von Sexualität. Aber wir müssen trotzdem darüber reden, weil irgendwie muss man ja eine Lösung finden, weil wir können jetzt nicht sagen, gut, ab jetzt sind halt 80% der Männer leider unterversorgte Incels und wir leben jetzt mit denen zusammen. Das sind meine Nachbarn, das sind die Leute, denen ich auf der Straße begegne, mit denen ich Bus fahre. Ist bestimmt gar kein Problem für unsere Gesellschaft. Da würde ich irgendwie sagen, we have a problem.
Ich glaube, also ich finde schon, also es gibt ja auf jeden Fall so eine feministische Strömung, die jetzt sagen würde, doch, das kann ich verdammt nochmal sagen. Ich wurde irgendwie die letzten, weiß ich wie lange, viele Jahre als 12-jähriges Mädchen
vergewaltigt. Und jetzt wurden deine Vorfahren. Das wurdest
ja,
nicht
ja,
du.
Aber trotzdem.
Das finde ich aber wichtig.
Ja, ich finde, genau, ich finde trotzdem, es ist eine legitime Strömung des Feminismus zu sagen, so, das haben Männer jetzt auch mal verdient, oder zurückzuleiden, so.
Ich finde das nicht.
Kannst du ja auch anders sehen, aber ich schon. Aber selbst wenn ich das denke, dann ist es halt trotzdem so, was sie ja auch gerade gesagt hat, also was Maike gerade gesagt hat, dass ich mir halt trotzdem überlegen muss, was sind die Folgen davon? Also ich sehe ja schon Incels und keine Ahnung was. Also das heißt, selbst wenn ich jetzt sage, ja, Männer haben das jetzt irgendwie auch mal verdient, jetzt sind halt immer die Frauen am Zug, kann es halt sein, dass du nicht wirklich zum Zug kommst, weil halt Männer einfach krass gewalttätig werden und die Zivilisation den Bach runtergeht, so ungefähr. Das heißt, selbst wenn man keinen Bock hat, Empathie mit Männern zu haben, was ich halt legitim finde, wenn es Leute für sich entscheiden, kommen wir vielleicht nicht drum herum, wenn wir diese Gesellschaft irgendwie am Leben erhalten wollen.
Genau. Also das wäre dann sozusagen der rein egoistische Punkt. Ja, ich persönlich denke halt, gut, warum soll ich jetzt noch nicht geborene Säuglinge oder noch nicht geborene Menschen dafür zuständig machen, was ihre Vorfahren irgendwann mal verbockt haben? Klar, irgendwie man sollte ein Bewusstsein dafür haben. Und das ist auch total wichtig, dass man ein Bewusstsein dafür hat, insbesondere wenn man jetzt nach wie vor immer noch im Patriarchat profitiert. Aber ich finde irgendwie trotzdem nicht, dass es da irgendwie so eine, ich habe da keine Bestrafungslust oder so.
Ja.
Sie schreibt ja in ihrem Buch, und das finde ich irgendwie sehr spannend im letzten Teil, so ein bisschen über das Thema, wie können wir dem begegnen? Mhm. Und man merkt auch, dass es ein Versuch ist, darüber zu reden oder was man machen könnte, aber natürlich noch keine abschließende Lösung. Mhm. Was würdest du denn sagen, was sagst du dazu, zu dem letzten Teil in ihrem Buch?
Genau, also erstmal fand ich genau das, was du gerade gesagt hast, sagt sie ja, dass wir, also eine Sache, mit dem wir dem begegnen sollten, wäre mehr Empathie, so, dass wir das irgendwie auf dem Schirm haben und uns halt überhaupt um Lösungen kümmern und nicht Leute lächerlich machen. Also das ist ja jetzt so, ne, ah, haha, der arme Loser sitzt zu Hause und hat keinen Sex. So, das ist eher was, worüber wir uns lustig machen in der Gesellschaft. Und sie sagt ja so, ja, wir sollten dem Mangel an Sex halt mit genauso viel Empathie begegnen wie Menschen, die mit Geld unterversorgt sind oder so. Ne? Da sind wir ja auch so, dass wir uns überlegen, okay, was können wir für soziale Hilfsprogramme und was können wir für eine soziale Marktwirtschaft und keine Ahnung was, um damit Menschen abzusichern. Und dass wir halt genauso auch auf das Thema Sex schauen sollten, so als halt total wichtige Ressource für Menschen. Und genau, ich überlege gerade noch einen Punkt, den ich auch interessant fand, war zum Beispiel auch, also wenn es jetzt noch so um Haltungsänderung ging, dass sie ausschreibt, wir sollten versuchen, Jungs, also kleine Jungs mehr zu erziehen, dass Zurückweisung von Mädchen ganz normal ist. Weil jetzt haben wir ja, es gibt ja diesen Sprichwort, auf jeden Topf passt ein Deckel. Also wir erziehen ja Menschen noch mit dieser romantischen Idee von, du wirst mal deinen Deckel zu deinem Topf finden. Und dass das auch schon so eine Sache sein könnte, dass wir halt Menschen dahin erziehen von so, hey, es ist halt ganz normal, dass nur 20% der Männchen sozusagen dann irgendwie Beziehungen haben oder so. Und uns dann halt Alternativen für die anderen überlegen, damit wir trotzdem in der Zivilisation bleiben können. Und da kommt sie halt mit, Luisa, was ist unsere Lösung für alles?
Sexarbeit.
Yes.
Das auf jeden Fall finde ich ein sehr heißer Take. Und ich finde auch Maike Stoverock ultra geil, also ultra mutig mit diesem Buch, weil sie hat so, also ich finde, sie hat so dieses Buch geschrieben und das ist ja auch schon von, ich glaube, irgendwie 2000 oder 2001 oder sowas geschrieben.
Also ich glaube nicht ganz so alt, es war tatsächlich jünger, als ich dachte, ja.
Und ich dachte so, Alter, ey, du musst auch Eier haben.
Ja.
2021. Also, ja. Weil sie erstmal legt sie sich mit den Feministinnen an, die biologistischen Argumente ablehnen. Dann legt sie sich mit Leuten an, die sagen, hey, sag nicht immer Frau und Mann. Dann legt sie sich mit Männern an oder mit Religion.
Ja, und zwar volle Kanne, das letzte Kapitel, wo sie quasi sagt, Gott ist eine Verschwörungstheorie und sollte abgeschafft werden, ist einfach so radikal. Ich habe so gefeiert beim Lesen. Also
und jetzt sagt sie sogar, Sexarbeit könnte die Lösung sein. Aber ich finde auch...
Ehe hast du noch vergessen. Die Ehe schafft sie ja auch noch kurz ab.
Genau, die Ehe abschaffen, das auch noch. Und ich meine, sie schreibt wirklich sehr differenziert. Also sie schreibt da über mehrere Seiten die Schattenseiten der Prostitution, so wie die Prostitution jetzt, leider benutze ich das Wort Prostitution, aber ist okay, wir verzeihen.
Aber sie benutzt auch Sexarbeit. Also.
Ah ja, okay. Und was auf jeden Fall wichtig ist, sie sagt, es gibt so viel Missstände, aber der Weg ist die Legalisierung und Entkriminalisierung von Sexarbeitenden. Das steht da auch so drin in dem Buch. Also krasser Jubel, ja, danke. Und sie begründet es einfach auch so auf den Punkt, wie man es nur begründen könnte, wenn man irgendwie voll in der Aktivismusbubble von Sexarbeitenden ist. Also keine Ahnung, wie sie das so gut auf den Punkt gebracht
hat. Vielleicht hat sie mal mit einer Sexarbeiterin geredet im Vergleich zu vielen anderen Menschen,
wahrscheinlich,
die sich über Sexarbeit auslassen.
Ja, also richtig gut. Und dann hat sie eben gesagt, wie wäre es, wenn Sexarbeit einfach eine ganz normale Dienstleistung wäre, zu der wir einfach hingehen.
Ja, so. Weil das halt ein Grundbedürfnis oder ja, ein Bedürfnis ist, was halt für Menschen, also oder ein krasser Trieb einfach ist so.
Genau.
Ja.
Und was ich dann auch noch spannend finde, ist, dass sie dann noch mit reingeht und sagt, hey, ja, es gibt aber auch Leute, die einfach kein Geld haben und die sind dann meistens auch sexuell unterprivilegiert, weil es tatsächlich immer noch Korrelationen natürlich gibt aktuell durch Menschen, die mehr Geld haben, haben auch mehr Sex, weil dieses Geld hat einen Menschen die letzten 5000 Jahre attraktiv gemacht für Frauen, weil die wussten so, okay, dann bin ich versorgt bei diesem Menschen mit dem vielen Geld. Mhm. Der sichert mich wirtschaftlich besser ab, wenn ich jetzt 10 Kinder bekomme. Und deswegen sind natürlich Menschen mit Geld immer noch attraktiver, leider, und bekommen deswegen noch mehr Sex. So, das ist halt leider so, statistisch. Und dann hatte sie auch gemeint, ja, das würde ja dann vor allem Leute treffen, die weniger Geld verdienen und daher müsste man ja hier auch irgendwie einen Ausgleich schaffen und hat dann irgendwie verschiedene Möglichkeiten
mit aufgezählt. Mit so Krankenkassen finanziert und sowas auch, sowas in die Richtung, oder?
Weil, genau, so wie Sexualbegleitung. Ja. Es gibt ja auch, glaube ich, schon krankenkassenfinanzierte Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung. Ich weiß nicht, ob das so ist, ob es krankenkassenfinanziert ist schon, aber Auf jeden Fall gibt es Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung, mhm, weil man denen sozusagen zugesteht, dass sie dieses sexuelle Bedürfnis, mhm, haben.
Und sie schreibt halt, und das fand ich auch richtig wichtig, dass sie schreibt, dass sie das nicht auf Menschen mit Behinderung reduzieren würde, weil egal aus welchen Gründen du keine Möglichkeit hast, deine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, die sind ja alle gerechtfertigt, die Gründe. Also so, und ich finde, es wird ja manchmal so gemacht, dass so gesagt wird, ja, gut, ja, ach, Menschen mit Behinderung, für die ist es ja gut, wenn du für die Sexualbegleitung machst, aber für normale Männer, dann bist du ja eine Nutte, so. Und genau, und sie schreibt halt auch so, es ist ja egal, aus welchem Grund. Also, ja, fand ich auch richtig,
ja,
gut.
Ja, es ist halt ein sehr, wie auch neoliberaler Ansatz, jetzt zu sagen, ja, wenn du keine abkriegst, bist halt selber schuld. Also, es ist halt einfach nicht so, dass jeder Mensch Millionär ist und Millionär, ja, sein kann, weil wenn alle Millionäre wären, wäre das würde irgendwie nicht funktionieren, glaube ich. Also, wäre schön, aber also deswegen ist halt so diese Erzählung, so du wirst auf jeden Fall, du hast genauso viele Chancen, du kannst ja auch, du strengst dich nur nicht genug an, ist halt, ja, Quatsch, weil wenn eine Person, ja, halt einfach evolutionär in irgendeiner Form einfach nicht ankommt, weil irgendwas mit der Person halt irgendwie der Frau nicht passt, dann ist es halt leider, ja, schwierig für die Person.
Ja. Ja, und also ich finde auch zu dem Aussicht auf die Zukunft, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, also sie schafft halt die Ehe und Religion auch mal gerade ab. Und was ich bei der Ehe auch sehr gut fand, dass sie halt auch noch geschrieben hat, also ne, wenn wir irgendwo einen Schlüssel suchen für Gewalt gegen und Unterdrückung von Frauen, dann ist es die Institution der Ehe. Wo Frauen Opfer von sexueller Gewalt werden, ist der Täter in 8 von 10 Fällen der Partner oder Ex-Partner. Mhm. Genau, das heißt, das finde ich auch nochmal ziemlich gut, weil ich vergleiche das ja manchmal gern, dass Leute so sagen, oh Gott, Prostitution ist so schrecklich und sowas, aber die Ehe wird total romantisiert, so, mhm, obwohl die Ehe halt literally ist, der Besitz, also wo das herkommt, ja, so der Besitz einer Frau, der dann auch noch der Vater übergibt,
ja,
die Frau.
Du bist der Besitz, ja.
Ja, dem Mann, also so, ne, also genau, und es ist halt einfach so, dass die meiste Gewalt an Frauen ist halt einfach in der Partnerschaft oder Ex-Partnerschaft, so. Genau, das heißt, das schafft sie ab. Und zu Religion, genau, schreibt sie auch, ich glaube, so einer der letzten Sätze ist auch noch, die großen Monotheismen gehören zu den intolerantesten und repressivsten Systemen, die die zivilisationsgestaltenden Männer je hervorgebracht haben. Das fand ich auch noch so einen richtig nicen Satz irgendwie.
Ja.
Also ja, radikal ist sie auf jeden Fall.
Ja, ich finde es wirklich sehr gut, dieses Buch, weil ich wirklich viel jetzt besser verstehe, verstanden habe, nachdem ich es jetzt 2-mal gelesen habe. Und ich finde aber auch natürlich etwas beängstigend, dass wir ja keine Lösung haben jetzt. Weil wir können, es ist nicht möglich, es ist einfach nicht möglich, Frauen zu sagen, ja gut, dann springt doch mal über euren Schatten und vögelt halt mal mehr mit Leuten.
Nee,
ich kann mir schon
ja
vorstellen,
auch,
dass wir das hinkriegen könnten, dass Frauen mehr Lust haben auf Sex, dass man vielleicht irgendwie, das hatte sie ja auch im Buch geschrieben, dass man vielleicht bei Kindern generell ansetzt und einfach grundsätzlich denen einfach ein besseres Körpergefühl vermittelt, mhm, und einfach grundsätzlich auch bei Mädchen diese Schamthematik da rausnimmt. Also, dass, mhm, man quasi einfach ein bisschen schambefreiteres Aufwachsen hat, mhm, und dadurch vielleicht doch ein paar mehr Frauen dazu bringt, irgendwie eine befreitere Sexualität zu haben, die sie gerade Bock, also wo sie gerade,
ja,
Lust
und auch
drauf
Sex
haben,
mehr so gestalten, wie er halt Frauen gefällt.
Genau, also man kann, glaube ich, schon an vielen Stellschrauben drehen und ich glaube, man kann dieses 20-80-Ding bestimmt auf ein 60-40-Ding.
Aber siehst du, da habe ich halt gar keinen Bock drauf gerade. Ich bin gerade so eine Anti, ich bin gerade so richtig in diesem, mein Leben lang und überall, auch in meiner Sexualtherapie-Ausbildung, überall wird gesagt, wie kriegen wir es denn, dass Frauen mehr Lust haben? Und ich bin gerade so richtig in diesem, ich habe einfach gar keinen Sex mehr, auf den ich gerade nicht Lust habe. Und es ist auch, ich bin niemandem das schuldig. Und ich werde jetzt nicht anfangen, schon wieder an den Frauen rumzudoktern, dass die mehr Lust haben, damit wir irgendwie die Zivilisation retten können. Sondern, das ist jetzt einfach gerade nicht mehr unser Turn. So, ihr seid dran. Also, ja, ich bin da echt gerade so richtig nö.
Ja, okay, ich finde es total spannend, dass du das so siehst, weil ich denke so ein bisschen, ich würde nie einer Frau sagen so, bitte hab Sex, obwohl du keinen Bock hast. Da wäre ich wirklich die Letzte. Aber ich denke mir auch, könnte man nicht zum Beispiel Männern beibringen, besser im Bett zu sein? Weil es ist wirklich so erschreckend, wie viel schlechter Sex da draußen rumläuft. Und wenn ich mir Leute anschaue, dann denke ich mir so, ja, du bist bestimmt schlecht im Bett. Manchmal habe ich solche Gedanken. Und dann denke ich mir so, hey, Männer, also es müsste so noch so, Also stell dir mal vor, Männer wären wirklich virtuos, wenn die Wüstenmäuse durch die Wüste laufen und sich tot machen für Sex, dann wären doch
dann
Männer
wird doch
auch
Mann
sagen,
das mal hinkriegen, gut, 5 Minuten eine Frau zu lecken.
Ja, dann werden doch hinkriegen, einen Kurs zu belegen und eine Frau ewig irgendwie dann auch zu massieren und meinetwegen da ein bisschen größeren Aufwand reinzustecken in ihre Tätigkeit. Und dann würden wir bestimmt auch noch mehr Bock auf Sex haben. Da
ich
bin
aber
ich
trotzdem
mir sicher.
Nee. Einfach nee. Ich bin gerade einfach im, ich will nicht mehr den 50. Tantra-Trick ausprobieren, damit ich mehr Lust auf Sex habe oder irgendwas, weil im Grunde hinter allem liegt immer, die Frau sollte mehr Lust auf Sex haben. Und auch wenn es dann ich am Ende mehr Spaß daran habe, weil Männer besser im Bett wären, keine Ahnung. Aber das drunterliegende ist halt immer dieses, Frau, es wäre eigentlich ganz gut, wenn Frauen mehr Lust auf Sex hätten. Und darauf habe ich einfach gerade gar keinen Bock mehr. Ich bin gerade echt so, einfach nee. Nee,
okay, ja,
ich mache nichts mehr, damit ich mehr Lust habe. Wenn die Lust kommt, dann darf sie gerne kommen. Aber ich werde mich kein Deut mehr dafür krumm machen, dass ich mehr Lust habe, als ich es gerade habe. So.
Aber hättest du denn mehr Lust? Stell dir mal vor, fiktive Welt. Mhm. Draußen laufen Typen rum und du weißt, die sind alle gut im Bett. Hättest du dann mehr Lust auf Sex?
Nee.
Okay, scheiße.
Weil das merke ich an meinem Partner. Wie gesagt, ne, der ist also, wir
der
haben
ist
einfach so einen krassen sexuellen Match. Trotzdem habe ich keine Lust mehr und ich habe gerade Lust auf Sex mit jemandem, weil ich halt in einer frischen Verliebtheitsphase bin und mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht so guten Sex, aber wir arbeiten dran.
So. Das wird nicht mehr lange
und
so weitergehen.
Ich, also das korreliert auch nicht so stark damit, wie gut das ist. Also natürlich korreliert es schon, aber es ist einfach irgendwie, manchmal habe ich Lust und manchmal nicht und ich habe auch gar keinen Bock mehr, mir zu überlegen, wie ich daran irgendwas ändern kann. Weißt du, das ist so, ja.
Ja, ich verstehe es auch total.
Aber ich bin trotzdem natürlich dafür, dass Männer trotzdem besser im Bett werden. Also ich will jetzt auch nicht dagegen sprechen, das dürfen die ja trotzdem machen.
Ja, es ist einfach ein gordischer Knoten und ich glaube, ein Teil des gordischen Knotens ist, dass wirklich Männer begreifen, so hey, es gibt halt eben keinen Deckel für meinen Topf, nicht immer. Also dass sie vielleicht einfach akzeptieren zu sagen, so hey, es kann halt sein, dass ich mein ganzes Leben lang keine Partnerin habe.
Ja.
Und dann gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, vielleicht später mit KI und Robotern oder so.
Ja, das oder, also ganz ehrlich, also wie gesagt, meine Bezugspersonen sind jetzt auch Freundinnen und ich kenne viele Frauen, bei denen das so ist, ne? Also dass Frauenfreundschaften sind ja oft...
Aber da geht es ja um Sex, ne? Es geht nicht um Bezugspersonen, es geht um Sex.
Die Wüstenmaus will Sex. Also Sex, da ist die Lösung Sexarbeit. Und dass man und gegen diese Male Loneliness Epidemic, was man jetzt sagt, also gegen, dann hast du ja trotzdem noch, du kannst ja deinen Sex mit Sexarbeitenden haben, bist trotzdem noch einsam. Und dagegen hilft halt, wenn ihr es einfach mal hinkriegt, Männer, Freundschaften aufzubauen mit anderen Männern, wo man über Sachen reden kann und wo man sich irgendwie lieb haben kann, wo man sie Zuneigung zeigen kann. Also so, weißt du, das wäre auch noch eine Sache, die ganz praktisch wäre, Leute.
Ja. Und vor allem auch noch dieser Abbau dieser Homophobie. Weil theoretisch könnte es ja auch sein, dass zwei Männer so beste Freunde sind und auch manchmal miteinander kuscheln oder rumknutschen, auch wenn man jetzt hetero ist.
Ja, oder sich halt mal einen runterholen, wenn es halt mal wieder an den Eiern drückt.
Ja. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, irgendwie zivilisiert zusammenzuleben, ohne dass Männer jetzt Frauen hassen und Frauen Männer hassen und am Ende finden wir uns alle scheiße.
Ja. Das ist doch ein guter Schlusssatz.
Ja, ich finde auch. Also ich habe noch eine Umfrage am Schluss.
Ah ja.
Und zwar ist die Umfrage, ist das eine Umfrage an alle Männchen? Vielleicht mache ich die Umfrage an alle Männchen. Welchen Stellenwert hat Sex in deinem Leben? Und zwar bist du so eher so ein Fisch, also der so, also dieser eine Fisch, dieser... mein anderes Lieblingstier, und zwar die Blaukiemenbarsch. Bist du ein Blaukiemenbarsch? Das heißt, du schummelst dich einfach so dazwischen zu den Frauen und dann bestäubst du so mal, wenn sich was ergibt. Bist du eher so dieser? Oder bist du halt eher diese Maus, also diese süße...
Das wäre so der Feminist eigentlich, oder? Das ist so ein bisschen mein Partner, der tut so, als wäre er auf meiner Seite und bestäubt mich dann immer, wenn es geht. Okay.
Deswegen, AfDler hassen diesen Trick.
Ja, stimmt.
Das andere sind, bist du denn vielleicht eine Breitfußbeutelmaus und läufst dem Sex so lange hinterher, bis du fast stirbst oder bis du stirbst? Mhm. Oder bist du vielleicht eher diese Ausnahme, also dieser Spinnerich, der sich von der Spinne danach auffressen lässt?
Aber das wäre eigentlich das Gleiche wie diese Maus, oder? Die quasi sagt, ich gebe mein Leben gerne auf für...
Ja, vielleicht. Aber die Spinne, da ist, glaube ich, eher noch das Auffressen an sich auch nochmal ein Punkt.
Ja, stimmt, ist auch sexy.
Dass man so von der Frau aufgefressen werden ja. will. Oder bist du so fuck the system und du bist so ein Seepferdchen?
Weil Seepferdchen, die haben kein Female Choice, sondern die geben beide irgendwie.
Nein, da
denen ist gleichberechtigt, oder?
Da legt Frau, das Weibchen legt die Eier, glaube ich, in den Sack vom Männchen und das Männchen brütet dann diese Eier aus irgendwie oder so und kümmert sich um die Babys.
Ha.
Also bist du ein Seepferdchen?
Also fuck the system. Ich will auch noch, bist du ein Paradiesvogel? Das heißt, bei dir gilt einfach, du legst den schönsten Tanz hin und hast die schönsten Klamotten.
Ja. Oder bist du so ein
Leute,
Löwe?
Leute, googelt echt mal auf YouTube Paradiesvogel-Paarungstanz. Ich sage euch, das ist das Beste, was ihr jemals gesehen habt.
Ja, das
ist
so...
Das ist so geil.
Oder bist du so ein Löwe und frisst halt einfach deinen... Oder bekämpfst deinen Konkurrenten bis aufs Blut, um dann...
Ja.
die nachfolgende Frau zu haben.
Okay.
Ich weiß nicht, haben wir jetzt alle Möglichkeiten? Ich glaube, wir haben schon einige Möglichkeiten für euch vorbereitet.
Wir haben ein paar. Ich glaube, da kann sich jeder irgendwo einsortieren.
Ja, ich freue mich, wenn bei Honey Bunny denke ich gerade an ganz viel Nachwuchs, wenn die sich dann drum kümmert, um diese Umfrage online zu stellen. Ich bin sehr gespannt, was dabei jetzt rauskommt.
Ja.
Bei Spotify.
Okay, ihr Süßen, dann vielen Dank fürs Zuhören und schreibt uns gerne mal eure Gedanken in die Kommentare und drückt uns die Daumen, dass wir mal mit Maike quatschen können.
Genau, und vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, wie wir diese Welt retten können. Dann könnt ihr sie auch in die Kommentare schreiben.
Ja, und dann folgt uns auf Instagram und ihr könnt uns auch auf Patreon unterstützen und vor allem diesem Podcast hier 5 Sterne geben.
Ja, und teilt diesen Podcast, wenn ihr irgendwie denkt, boah, das war jetzt irgendwie neu für mich, das habe ich noch nie gehört. Weil ich habe Lenia ja auch ungefähr 3-mal genervt, dass sie dieses Buch lesen soll. Und danach war sie so, oh mein Gott, changed my life.
Mich haben auch davor, glaube ich, schon 2 Kunden 3-mal genervt, dass ich dieses Buch lesen soll.
Ja.
Also es ist schon echt eine lange Story eigentlich.
Falls ihr Werbung machen wollt für dieses Buch, dann teilt einfach den Podcast mit euren Freundinnen und Freunden. Und wir senden ganz viele Bussals und Hoffnung hinaus in diese Welt.
Bis nächste Woche Freitag.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss.
Geliebte auf Zeit.